Vor ein paar Wochen saß ich noch mit meinem kleinen Ventilator für die Tasche in der U-Bahn, um mich abzukühlen. Und jetzt ist es draußen neblig und kalt. Boah, die Erkältungszeit ist da und wir schon mittendrin, denn in den Apotheken wird schon fleißig zur Erkältung beraten und dazu, wie man sein Immunsystem stärken kann. Vielleicht ja mit Vitamin C. Das ist nur eins der Themen hier heute beim PTA Heute Podcast. Ich bin Benedikt Richter und neben dem Vitamin C als Immunsystembooster geht es heute auch um die korrekte Lagerung von Benzoylperoxid, um die erste retardierte Antibabypille und was Vitamin D3 bei COPD kann. Egal, ob ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, auf dem Heimweg oder vielleicht mit einer Tasse Tee auf dem Sofa sitzt, wir starten gemeinsam in die neue Woche. Vitamin C ist wohl unangefochten das Vitamin mit dem besten Marketing. In den Köpfen hat sich festgesetzt, willst du deinem Immunsystem was Gutes tun oder deine Erkältungszeit verkürzen oder sogar verhindern, dann brauchst du Vitamin C. Wir schauen uns heute mal an, was da eigentlich dran ist. Der Ernährungsexperte Professor Martin Smolich sagt, dass der Vitamin C-Tank des Körpers eigentlich nie leer ist. Zwar brauchen wir Vitamin C für viele Prozesse, aber diese Prozesse laufen nicht schneller ab, wenn der Vitamin C-Spiegel hoch ist. Er vergleicht das mit einem Auto. Das muss betankt sein, damit es fährt, aber es fährt ja nicht schneller, je voller der Tank ist. Machen wir es kurz. Es gibt viele wissenschaftliche Studien und Meta-Analysen, die untersucht haben, welche positiven Effekte eine Zufuhr von Vitamin C auf das Immunsystem hat. Die Ergebnisse sprechen nicht für eine generelle Empfehlung. Der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert hat sich aber mal angeschaut, warum sich so viele Menschen besser fühlen, wenn sie Vitamin C in einer akuten Erkrankung zu sich nehmen. Also wenn man zum Beispiel mit einer heißen Zitrone auf dem Sofa sitzt und den PTA Heute Podcast hört. Da kann mir ja keiner erzählen, dass man sich in dem Szenario noch schlecht fühlt. Professor Schubert sagt, Immunsystem und Psyche stehen in Wechselwirkung miteinander und sprechen eine gemeinsame Sprache. Allein die Bedeutung, die wir einem Produkt zuschreiben, also zum Beispiel der Einnahme von Vitamin C bei Erkältung, erzeugt so viel Kraft und Sinn laut ihm, dass der Organismus eine gewaltige Wirkung erfährt. Das im Körper erzeugte Gefühl der Unterstützung stärkt das Immunsystem und die Wirksamkeit der Killerzellen. Also, auch wenn die Wirkung von Vitamin C bei Erkältungskrankheiten nicht wissenschaftlich belegt ist, kann die Einnahme helfen. Ein Boostern des Immunsystems ist zwar nicht möglich, so ein Wohlfühleffekt ist aber durchaus vorstellbar. Und das muss ich euch sicher nicht erzählen. Manchmal interessieren sich unsere KundInnen für wissenschaftliche Studien herzlich wenig und da kommt es dann mehr auf die Erfahrungswerte an. Ich glaube, ein Hustensaft, von dem ich als PTA sage, den nehme ich selbst auch immer, der wird immer eher gekauft als einer, von dem ich nur sage, dass er in Studien überzeugt hat. Also wenn ein Kunde Vitamin C möchte, dann sollten wir auch ein paar sinnvolle Dosierungen parat haben. So einen weltweit gültigen Referenzwert für die Zufuhr von Vitamin C bei Menschen gibt es nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene eine tägliche Zufuhr von 95 Milligramm bis 110 Milligramm. Schwangere ab dem vierten Monat und Stillende sollten 105 Milligramm bzw. 125 Milligramm Vitamin C pro Tag aufnehmen. Männliche Raucher sollten 135 Milligramm und weibliche Raucherinnen 155 Milligramm zu sich nehmen. Die Weltgesundheitsorganisation hält die tägliche Aufnahme von 45 Milligramm für ausreichend, weil diese Dosierung die klassische Vitamin-C-Mangelerkrankung Skorbut effektiv verhindert. Präventive Effekte ausschöpfen möchten dagegen die US-Amerikaner. Das amerikanische Institute of Medicine empfiehlt deshalb sogar 200 Milligramm pro Tag, sowohl für Frauen als auch für Männer. Und jetzt noch ein Fun-Fact zum Schluss, mit dem ihr heute eure KollegInnen erheitern könnt. Wisst ihr, was wir mit Meerschweinchen gemeinsam haben? Menschen, Primaten und eben Meerschweinchen können kein Vitamin C selbst bilden. Viele Lebewesen, auch Nahrungspflanzen, können das. Die synthetisieren Vitamin C aus D-Glucose, denn chemisch gesehen ist die Ascorbinsäure ein Lakton, das sich aus der Glucuronsäure ableitet. Ein wichtiger oxidativer Reaktionsschritt wird dabei durch das Enzym L-Gulonolactonoxidase katalysiert. Dieses Enzym kann vom Menschen, aber auch einigen anderen Tieren, zum Beispiel Primaten und Meerschweinchen, nicht gebildet werden und deshalb müssen wir und die Meerschweinchen Vitamin C über die Nahrung aufnehmen. Wir gehen aber mal weiter im Alphabet und kommen von C zu D, wie Dora oder wie Vitamin D3 und dessen Effekte auf COPD. Laut der WHO ist COPD weltweit die dritthäufigste Todesursache. 2019 war die Krankheit für 3,23 Millionen Todesfälle verantwortlich. Hauptursache ist Rauchen. 70% aller COPD-PatientInnen waren oder sind Raucher. Daneben können Luftverschmutzung und die berufliche Exposition gegenüber Chemikalien, Dämpfen, Staub und so weiter ursächlich sein, ganz selten auch genetische Faktoren. In verschiedenen klinischen Studien haben WissenschaftlerInnen bereits den präventiven Effekt von Vitamin D auf akute Verschlechterungen von COPD, den sogenannten Exazerbationen, untersucht und ob Vitamin D hilft, eine COPD besser zu kontrollieren. Ann Williamson vom Blizzard Institute, Faculty of Medicine and Dentistry an der Queen Mary University of London, die sagt, es fehlt eine aktuelle Meta-Analyse aller doppelblinden, randomisierten, placebo-kontrollierten Studien zu dieser Intervention. Und sie und andere WissenschaftlerInnen haben das jetzt geändert und haben eine systematische Übersichtsarbeit zu Vitamin D bei COPD erstellt. Veröffentlicht wurde diese Ende September 2024 in der Cochrane Database of Systematic Reviews. 10 doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Studien, Dauer 6 Wochen bis 40 Monate, mit insgesamt 1372 erwachsenen COPD-PatientInnen berücksichtigten die StudienautorInnen für ihren Review. 5 dieser Studien mit 980 TeilnehmerInnen nutzen die WissenschaftlerInnen, um den Effekt von Vitamin D auf die Rate an Exazerbationen zu untersuchen, die eine Antibiose, systemische Glukokortikoide oder beides erforderten. Das Ergebnis? Die Zufuhr von Vitamin D hatte keinen signifikanten Einfluss darauf, wie häufig die COPD-PatientInnen mittelschwere bis schwere Exazerbationen erlitten, die Antibiotika bzw. systemische Glukokortikoide erforderlich machten. Schade. Das Risiko für eine akute Verschlechterung der COPD in der Gruppe der COPD-PatientInnen mit Vitamin-D-Supplementation war um 2% niedriger. Ist jetzt nicht so viel, die StudienautorInnen messen diesem Ergebnis eine hohe Evidenzsicherheit bei. Auch auf andere Ziele der Studie zeigte Vitamin D keinen signifikanten Effekt. Also zum Beispiel wurde auch die Gesamtmortalität und die Lebensqualität untersucht. Mit mittlerer bis hoher Sicherheit können die WissenschaftlerInnen sagen, dass eine Vitamin-D-Gabe die Lungenfunktion nicht signifikant beeinflusst. Auch verändert Vitamin D nicht signifikant den Anteil der PatientInnen mit mindestens einer mittelschweren bis schweren Exazerbation im Studienzeitraum. Interessant wäre ein möglicher Effekt einer Vitamin-D-Supplementation, wenn der Spiegel schon von vornherein extrem niedrig wäre, sagen die AutorInnen. Aber das ist uns eigentlich allen klar. Supplementieren, wenn es einen Mangel gibt, ist fast immer sinnvoll. Wir verlassen damit unsere Vitamine und sprechen noch über 2 Arzneimittel. Ich bleibe heute ein bisschen bei meinem Alphabet, denn wir sprechen über A wie Akne und B wie Benzoylperoxid. Ja, die Reihenfolge ist heute nicht so ganz logisch, aber naja, das hält ja auch das Gehirn ein bisschen wach. Gleich mal eine Frage an euch. Habt ihr schon mal jemanden, der benzoylperoxidhaltige Produkte bei euch gekauft hat, gesagt, dass das kühl gelagert werden sollte? Ja, also wenn es jetzt nicht direkt drauf stand, ich eher nicht. Aber vielleicht ändert sich das nach der heutigen Folge. Benzoylperoxid oder abgekürzt BPO ist ein verschreibungsfreier Wirkstoff, der bei der entzündlichen Hauterkrankung der Akne zum Einsatz kommen kann. Bei der Akne bilden sich Pickel, Pusteln und Komedonen auf talgdrüsenreicher Haut, meist im Gesicht und Nacken. Die Übergänge von unreiner Haut zu Akne sind dabei fließend. Was passiert da? Die Talgdrüsen der Haut bilden eine erhöhte Menge an Talg. Gleichzeitig bildet sich verstärkt Hornmaterial und verstopft die Ausführungsgänge der Talgdrüsen. Dadurch entstehen dann Mitesser, die sind idealer Nährboden für Bakterien. In den Talgdrüsen siedeln sich bevorzugt Propionibakterien an. Die können den reichlich vorhandenen Talg verstoffwechseln und die entstehenden Produkte führen zu entzündlichen Reaktionen auf der Haut. Leichte Formen der Akne können oft im Rahmen der Selbstmedikation behandelt werden. Meist tritt dadurch schon eine deutliche Verbesserung des Hautbilds ein, breiten sich aber die Unreinheiten auf Brust und Rücken aus oder sind deutlich mit Eiter gefüllt, dann sollte zur weiteren Behandlung zunächst ein Hautarzt aufgesucht werden. Das A und O der Aknebehandlung ist die gründliche Gesichtsreinigung. Zusätzlich zur Reinigung sollte ein- bis zweimal wöchentlich ein Peeling angewendet werden. Dadurch werden die obersten Hautschuppen entfernt und der Verhornungszustand der Haut verbessert sich deutlich. Allerdings sollte man hier die Finger von mechanischen Peelings lassen, also den mit den kleinen Kristallen oder Kunststoffkügelchen, weil dadurch können kleine Verletzungen auf der Haut entstehen, die das Entzündungsgeschehen natürlich noch zusätzlich befeuern. Daher lieber chemische Peelings mit Salicylsäure oder Glykolsäure oder eben BPO. Die Konzentration an Benzoylperoxid in den Produkten, die wir so in der Apotheke haben, beträgt 3%, 5% oder 10%. Die niedrige Dosierung wird bevorzugt im Gesicht und bei empfindlicher Haut eingesetzt. Höhere Konzentrationen kommen dagegen auf Brust und Rücken oder wenn PatientInnen nicht ausreichend auf die gering konzentrierten Darreichungsformen ansprechen zum Einsatz. Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei Benzoylperoxid chemisch gesehen um eine Peroxidverbindung. Die darin enthaltene Sauerstoff-Sauerstoff-Einfachbindung ist relativ labil und wird leicht zu reaktiven Verbindungen gespalten. Auf der Haut entstehen dadurch Sauerstoffverbindungen, die eine antibakterielle, antiseborrische und schälende Wirkung haben. Die antimikrobielle Wirkung richtet sich gegen verschiedene Bakterien, insbesondere aber gegen die bereits erwähnten zahlreich vorhandenen Propionibakterien. Im Unterschied zu antibiotischen Wirkstoffen entwickeln die Bakterien gegen Benzoylperoxid keine Resistenzen. Und zusätzlich hemmt BPO das Zellwachstum in den Talgdrüsen und sorgt für eine Verkleinerung der hornbildenden Zellen der obersten Hautschicht. Präparate mit Benzoylperoxid werden nach der Reinigung meist ein- bis zweimal täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen. Die Dauer der Behandlung liegt meist bei mehreren Wochen. Weist eure KundInnen darauf hin, dass gerade am Anfang die Haut gereizt reagieren kann und es können sich Rötungen, Brennen und Juckreiz einstellen. Diese Beschwerden lassen aber im Verlauf der Therapie nach. Auch, dass sich in den ersten Tagen der Anwendung das Hautbild verschlechtern kann, sollte man den KundInnen sagen. Die Haut kann auch sehr trocken werden oder sich schälen. Alles ganz normal und lässt dann auch irgendwann nach. Und auch noch wichtig zu erwähnen, BPO wirkt bleichend auf Haare und Kleidung. Also lieber nicht aufs Lieblingsshirt kommen lassen oder auf die edle Seidenbettwäsche, wenn man sowas hat. Präparate mit Benzoylperoxid können übrigens auch in Schwangerschaft und Stillzeit aufgetragen werden, aber nur nach strenger Indikationsstellung und nach ärztlicher Rücksprache bitte. Ja, und das BPO wird seit Jahrzehnten eingesetzt, aber ganz ungefährlich ist es trotzdem nicht. Ein US-amerikanisches Labor hat im März dieses Jahres krebserzeugendes Benzol in entsprechenden Produkten nachweisen können. Das sind jetzt keine Verunreinigungen, sondern die Verbindung bildet sich vermutlich durch Zersetzung von Benzoylperoxid. Die Substanz kann sich offensichtlich unter dem Einfluss von Wärme und Licht über verschiedene radikalische Zwischenstufen zu Benzol zersetzen. Und Benzol gehört zu den karzinogenen Stoffen der Kategorie 1a. Solche Substanzen können bei Menschen bekanntermaßen Krebs auslösen. Die Herstellerfirmen von BPO-haltigen Aknepräparaten reagierten da jetzt eher skeptisch drauf und haben kritisiert, dass die erhaltenen Daten unter unrealistischen Bedingungen gewonnen wurden, weil zur Untersuchung wurden die Präparate höheren Temperaturen und UV-Bestrahlung ausgesetzt. Grundsätzlich wurden mehr Daten gefordert, die sich auf die Lagerbedingungen der Präparate im normalen Alltag beziehen. Ja, das ist passiert. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung hat sich genau damit beschäftigt, ohne mögliche Benzolbildung der BPO-haltigen Zubereitung unter normalen Alltagsbedingungen untersucht. Und dabei hat sich gezeigt, dass hohe Benzolwerte schon bei Lagerungen bei Raumtemperatur gefunden wurden. Als effektive Maßnahme dagegen erwies sich eine Kühllagerung der untersuchten Produkte. Um die Benzolbildung zu begrenzen, schlagen die WissenschaftlerInnen vor, topische Arzneimittel mit Benzoylperoxid in der gesamten Lieferkette zu kühlen. Also, für uns in der Apotheke bedeutet das jetzt, dass wir PatientInnen ausdrücklich darüber informieren, dass die Zubereitungen nicht bei hohen Temperaturen gelagert werden dürfen. Die in Deutschland erhältlichen Arzneimittel sollen ja laut Fachinformation bei Temperaturen nicht über 25 Grad Celsius aufbewahrt werden. Teilweise wird bei einigen verschreibungspflichtigen Geschichten auch eine Lagerung im Kühlschrank zwischen 2 und 8 Grad empfohlen. Bis zur Vorlage weiterer Erkenntnisse kann es aber durchaus sinnvoll sein, dass alle BPO-haltigen Zubereitungen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Thema für heute und das widmet sich einer spannenden Neuerung. Seit Anfang September ist das erste orale Kontrazeptivum mit verlängerter Wirkstofffreisetzung in Deutschland zugelassen und seit Ende Oktober auch erhältlich. Das Medikament hört auf den Namen Kelsey und ist seit Ende Oktober in den Apotheken verfügbar. Kelsey enthält 2 Milligramm Dinogest als Gestagenkomponente mit antiandrogener Partialwirkung. Die Östrogenkomponente ist mit 0,02 Milligramm Ethinylestradiol niedriger dosiert als in den meisten kombinierten oralen Kontrazeptiva. Die Wirkstoffe liegen in einer Hydrokolloid-Matrix-Tablette vor und werden daher im Magen-Darm-Trakt verzögert freigesetzt. Retardierte Arzneiformen finde ich persönlich immer mega spannend, weil da so viel coole Technik drin steckt. Bei der Hydrokolloid-Matrix-Tablette zum Beispiel wird der Wirkstoff quellungskontrolliert freigesetzt. Der Tablettenkern enthält einen Quellstoff, zum Beispiel ein Zellulose-Derivat. Beim Kelsey dient Hypromellose als Quellmittel. Und bei Kontakt mit Flüssigkeit im Magen-Darm-Trakt wird der Tablettenkörper von außen nach innen hydratisiert. Das Hydrokolloid beginnt zu quellen. Dadurch bildet sich relativ schnell eine Gelschicht, die verhindert den Zerfall der Tablette und wird zur Diffusionsbarriere. Die verzögerte Freisetzung des Wirkstoffs erfolgt jetzt auf dem ganzen langen Weg durch den Magen-Darm-Trakt. Zum einen durch Diffusion aus der Gelmatrix, zum anderen durch Erosion des Gelkörpers. Die ist damit unabhängig vom pH-Wert. Die Geschwindigkeit steuert man über Menge und Polymerisierungsgrad des zugesetzten Hydrokolloids. So eine retardierte Form führt zu weniger Schwankungen der Hormonspiegel als bei den herkömmlichen kombinierten Kontrazeptiva. Das wirkt sich positiv auf die Zyklusstabilität aus. In der Phase-3-Studie fanden ab dem dritten Einnahmezyklus an signifikant weniger Tagen Zwischenblutungen statt. Auch der ermittelte Pearl-Index von 0,2 ist im Vergleich zu den ohnehin niedrigen Werten anderer oraler hormoneller Kontrazeptiva sehr gut und zeigt eine zuverlässige Unterdrückung des Eisprungs. Kelsey wird im 24-4-Schema eingenommen. Das bedeutet, 24 weißen, wirkstoffhaltigen Tabletten folgen 4 grüne Placebo-Tabletten. Großer Vorteil im Vergleich zu anderen oralen Kontrazeptiva ist das weite Einnahmefenster. Bis zu 24 Stunden kann eine vergessene Tabletteneinnahme nachgeholt werden, ohne dass die kontrazeptive Sicherheit gefährdet ist. Auch ein Verschieben der Abbruchblutung ist laut Gebrauchsinformation problemlos möglich. Bis zu 24 weiße Tabletten, also so ein kompletter Blister, können vor den grünen Placebo-Tabletten zusätzlich eingenommen werden, damit die Blutung erst zum gewünschten Datum einsetzt. Bei einer Einzeldosisstudie wurde der Effekt auf die Bioverfügbarkeit der Hormone durch Nahrungsaufnahme untersucht und auch da gibt es gute Nachrichten. Die Resorption wird nach Angaben in der Fachinformation durch Nahrung nicht beeinflusst. Zugelassen ist Kelsey für alle Frauen im gebärfähigen Alter, von der Menarche bis zur Menopause. Die Kontraindikationen, vor allem im Hinblick auf das Thromboserisiko, die unterscheiden sich nicht von den wirkstoffgleichen, nicht retardierten Kontrazeptiva. Und damit kommt das Ende unserer heutigen Folge nicht verzögert, wie bei der Retard-Tablette, sondern punktgenau. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch jetzt eine ganz und gar zauberhafte Woche mit wenig Stress und vielen freundlichen Menschen in eurem Umfeld. Wenn ihr mögt, dann gibt es hier nächsten Montag wieder geballtes Wissen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.